Gnade ist der Hauptfaktor, der dich verändert. Ohne die erfahrene Gnade Gottes in deinem Leben wirst du keine Veränderung erleben. Deswegen liebe ich dieses Buch so sehr. Grace, the power to change. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal an dem Punkt angekommen bist in deinem Glaubensleben, wo du vor scheinbar unüberwindbaren Bergen standest und dachtest, das werde ich niemals überwinden können. Diese Neigung, dieses Problem, dieses was auch immer es sein mag, das wird mir mein Leben lang anhaften. Und ich sage dir, Gnade ist in der Lage, dich mehr als herauszubringen aus all diesen Problemen, Neigungen und was es auch immer sein mag. Die Gnade ist gerade dazu da, das zu tun. Ich möchte meine Predigt heute, die übrigens den Titel Geld und Gnade trägt, beginnen mit einem Zitat. Wir können uns nicht auf unsere Abstammung verlassen, denn die Gnade fließt nicht im Blut. Dieses Zitat ist von Charles Haddon Spurgeon, der bekannte englische Prediger des 19. Jahrhunderts. Wir können uns nicht auf unsere Abstammung verlassen, denn die Gnade fließt nicht im Blut. Und vielleicht ist gerade das ein Problem, das wir oft haben, dass wir uns bewusst oder unbewusst zu sehr auf unsere Abstammung verlassen wollen. Nicht, dass wir blaublütig sind und meinen, deswegen einen besseren Stand im Leben zu haben. Nicht, weil wir aus reichem oder wohlgeborenem Elternhaus stammen, sondern einfach, weil wir uns zu sehr auf das Menschliche verlassen. Einfach, weil wir uns zu sehr vom Menschlichen auch limitieren lassen. Siehst du, das Menschliche kann entweder ein Vorteil sein oder es kann ein Nachteil sein und meistens ist es beides. Wenn du dich darauf verlässt, ist es beides, ein Vorteil und ein Nachteil. Du kannst zwar einerseits Profit daraus ziehen, aber andererseits wirst du davon abhängig werden, was du im Fleisch tun kannst und du wirst limitiert sein aufgrund dessen, was du von deiner Abstammung her, von deinem Natürlichen her bist. Wenn ich mich darauf verlassen würde, was meine Eltern mir mitgegeben haben, was ich von meinem Elternhaus mitbekommen habe, dann würde ich bis zu einem bestimmten Punkt kommen können, aber nicht weiter. Aber die Gnade Gottes, die nicht im Blut fließt, sondern durch den Geist in unser Leben hineinkommt, sie macht all das wett, was wir vielleicht von unserem Natürlichen her niemals mitbekommen haben. Glaubt ihr das? Wisst ihr, je länger ich die Gnade studiere, desto mehr sehe ich, das sind keine Märchen, sondern das sind Realitäten, das sind Wirklichkeiten, von denen wir schon lange reden, die wir schon lange entdeckt haben im Wort Gottes, die uns aber nur teilweise verfügbar geworden sind. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir es nicht auf dem Weg der Gnade getan haben. Wir haben letztes Mal angefangen mit einem Studium der Gnade im 1. und im 2. Korintherbrief. Die Korintherbriefe sind voll mit der Gnade Gottes und mit wichtigen Aussagen über die Gnade Gottes. Denk nur an 1. Korinther 15, Vers 10, wo Paulus sagt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Das ist ein Vers, den du übrigens auswendig lernen solltest, denn es ist nicht nur eine Aussage, die bestätigt, dass du nichts aus dir selber tun kannst, sondern es ist auch eine Aussage, die bestätigt, dass du mit Gott und mit der Gnade alles tun kannst. Und an beides müssen wir zu Zeiten erinnert werden. Wir müssen manchmal daran erinnert werden, dass wir ohne die Gnade nichts tun könnten, aber manchmal, und ich glaube, dass das sehr häufig der Fall ist, müssen wir auch daran erinnert werden, dass wir mit der Gnade alles tun können. 1. Korinther 1, die Verse 4 und 5. Wir schauen zwei Verse noch einmal an, die wir letzten Sonntag schon angeschaut haben, aber heute unter einem anderen Aspekt. 1. Korinther 4, Vers 5. 1. Korinther 1, die Verse 4 und 5. Entschuldigung. Ich danke mal, wisst ihr übrigens, die Gnade, die ich erlebt habe in den letzten Wochen, hat mich auch davon befreit, immer perfekt sein zu müssen oder allein schon zu wollen. Es macht mir nicht das Geringste aus, mich zu versprechen, blöd auszusehen oder mich hier zum Narren zu machen. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Letztes Mal haben wir den Zusammenhang angeschaut zwischen dem der Gnade Gottes und dem in Christus Jesus sein. Wenn du nicht in Christus Jesus bist, dann kannst du die Gnade Gottes im biblischen Sinne nicht erfahren. Denn wisst ihr, warum sage ich das? Manchmal reden auch Leute, die nicht von Neuem geboren sind, von der Gnade. Ich habe zum Beispiel kürzlich das Buch gelesen von Christoph Blocher, das Blocher-Prinzip. Ein sehr interessantes Buch über Führungsprinzipien. Und soweit das geht, sehr gut. Aber was Blocher dann für theologische Aussagen macht, weil er hat sich, versteht ihr, einen evangelischen Glauben behalten, könnte man sagen. Sein Vater war Pfarrer, sein Bruder ist Pfarrer, er ist also in einem Pfarrhaus aufgewachsen und hat deswegen die Grundbegriffe des Glaubens, hat er irgendwo behalten. Aber wie er das definiert, und was er sagt, zum Beispiel auch über die Gnade, ist nicht wirklich schriftgemäß. Er redet aber sehr wohl von der Gnade. Wir müssen verstehen, wenn wir nicht in Christus Jesus sind, können wir die Gnade im biblischen Sinne nicht erfahren. Aber wenn wir in Christus Jesus sind, woher kommen dann die Reichtümer und die geistlichen Schätze und all das, was uns in Christus Jesus zugesprochen wird in der Schrift? Woher kommen diese Dinge? Sie kommen durch die Gnade. Sie kommen durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. Nun, hier sagt Paulus, dass wir in allem reich gemacht worden sind, in allem Wort und aller Erkenntnis. Er nimmt also Bezug auf etwas Ungegenständliches. Wort und Erkenntnis, das sind nicht greifbare Größen. Wir wissen erst einmal gar nicht ganz genau, von was er überhaupt spricht. Mit Wort und Erkenntnis, das kann entweder ein Hinweis sein auf die Gaben des Geistes, es kann aber auch ein Hinweis sein auf eine allgemeinere Ebene, praktisch, dass wir das Wort Gottes verstehen und dass wir Erkenntnis Gottes haben. Aber es sind auf jeden Fall nicht greifbare, nicht fassbare Größen. Dennoch sind sie sehr wichtig. Ich habe letztes Mal schon gesagt, und ich wiederhole das heute, wenn wir in diesen Dingen nicht reich sind, wenn wir diesen Reichtum nicht ausschöpfen, und versteht ihr, es ist eine Sache, Paulus sagt, in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden. Es ist eine Sache, dass uns das zugesprochen wird. Es ist eine andere Sache, dass wir davon Gebrauch machen. Und unsere Aufgabe ist, dass wir davon Gebrauch machen. Es nützt dir rein gar nichts, wenn dir irgendjemand 100.000 Franken auf dein Konto überweist, aber du weißt nichts oder dieses Konto ist irgendwie stillgelegt oder du hast keinen Zugang dazu und erfährst nichts davon. Es nützt dir rein gar nichts, dieses Geld dort zu haben. Du wirst dir nichts davon kaufen können. Und genauso ist es mit den Reichtümern, die durch die Gnade in Christus Jesus deponiert worden sind für uns. Seien sie Reichtümer in Bezug auf das Wort, in Bezug auf Erkenntnis, diese Reichtümer sind da. Aber wir müssen sie haben wollen. Und ich möchte euch von Neuem ermutigen, greift danach, fasst danach, denn das sind die Schlüssel. Das sind die Schlüssel zu Reichtum und Erfolg auch in anderen Bereichen. Wenn du das Wort Gottes nicht verstehst, nehmen wir einmal an, Paulus redet hier vom Wort, die euch gegeben ist in Christus Jesus, in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort oder in allem Verständnis des Wortes. Nehmen wir einmal an, er redet hier vom Verständnis des Wortes Gottes und von der Erkenntnis dessen, was das Wort Gottes sagt. Wie willst du jemals im biblischen Sinne und in den Augen Gottes zu Erfolg kommen, wenn du nicht weißt, was der Wille Gottes ist? Oder wenn du den Willen Gottes nur unzulänglich verstehst für dein Leben? In 2. Korinther 8, Vers 7 wird wieder ein ähnlicher Zusammenhang aufgezeigt. Aber Paulus geht hier noch etwas weiter. 2. Korinther 8, Vers 7 erinnert wieder daran, aber so wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis. Seht ihr, fügt dem schon etwas hinzu. Jetzt fügt er auch noch den Glauben hinzu. Der Glauben ist im selben Sinne in Christus Jesus und kommt durch die Gnade, wie Reichtum in Bezug auf das Wort und Erkenntnis kommt. Manchmal fragen wir uns, warum habe ich so wenig Glauben? Ja, ich kann dir sagen, warum. Weil du diesen Reichtum der Gnade für dich nicht ausschöpfst. Weil du das, was für dich eigentlich verfügbar wäre, nicht nimmst. Oder wenn du es genommen hast, keinen Gebrauch davon machst, weil du es nicht anwendest, weil du deine Schlachten nicht schlägst durch den Glauben, sondern in eigener Kraft. Mit anderen Worten, du verlässt dich auf deine Abstammung. Aber weil die Gnade nicht im Blut fließt, hast du keine Gnade, deine Schlachten zu schlagen und deine Siege zu erringen. Interessant, nicht wahr? Also ich finde es interessant. I preached myself happy. Already, wie die Amerikaner zu sagen pflegen. In Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist. Bis hierhin redet Paulus wieder von ungegenständlichen Dingen. Er redet wieder von geistlichen Größen. Er redet wieder von geistlichen Segnungen. Und diese sind wichtig und grundlegend. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Jetzt spannt Paulus den Bogen zu dem Thema, das er in diesem und im folgenden Kapitel des Korintherbriefs des zweiten bespricht. So möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Nun, das Interessante ist, ich lese ja die Elberfelder Bibel, wenn ich Predigen vorbereite und so weiter, und auch wenn ich in der Online-Bibel etwas suche, dann ist die Elberfelder meine Referenzbibel. Und ansonsten, ich bin nicht mehr so bewandert in der Elberfelder Bibel, weil ich sehr viel meiner eigenen Übersetzung natürlich auch lese und darin arbeite. Und deswegen wusste ich nicht mehr, dass die Elberfelder Übersetzung hier in 2. Korinther 8, Vers 7 das ganz normale griechische Wort für Gnade, nämlich Charis, übersetzt nicht mit Gnade, sondern mit Gnadenwerk. Ich glaube, dass das im Zusammenhang absolut richtig ist. Denn hier geht es um etwas, das die Gnade tun will. Hier geht es um eine aktive, bewusste Auswirkung der Gnade durch diese Leute, die zuerst abgesättigt wurden mit Glauben, mit Liebe, mit Wort, mit Erkenntnis, die reich geworden sind in diesen Dingen und die diese Dinge zu schätzen wissen, darin leben, darin wirken, darin walten. An solche Leute schreibt Paulus. Und wir wissen, dass es so ist, die Korinther waren eifrig in Sachen Gaben des Geistes. Er muss sie beinahe bremsen. Sie waren die Gemeinde, wo die Geistesgaben nur so flossen. Ich werde mir dann das Video anschauen im Himmel, wie die Gottesdienste in Korinth abliefen. Ich bin überzeugt davon, die Leute standen Schlange um ihr Wort der Erkenntnis, um ihre Zungenrede, um ihre Gaben der Heilung an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Paulus rühmt sie verschiedentlich dafür. Er korrigiert sie auch leicht, weil sie zu sehr auf diese Dinge setzten bzw. andere Bereiche vernachlässigten, die genauso wichtig waren. Aber grundsätzlich lobt er sie dafür. Aber hier in 2. Korinther Kapitel 8 geht es nun um eine sehr praktische Angelegenheit, die etwas mit ganz schnödem Mammon zu tun hat. Mit Geld. Hier geht es um nichts anderes als um Geld. Wir haben keine Zeit hier, die ganzen Abschnitte zu lesen, 2. Korinther 8 und 9. Ich kann euch nur empfehlen, tut das einmal. Es ist beinahe beängstigend, wie Paulus dort zwei ganze Kapitel über eine Opfersammlung redet. Viele Leute haben ja Mühe damit, dass in der Gemeinde überhaupt über Geld gesprochen wird. Nun, Paulus hat es uns vorgemacht. Er hat in einem sehr, sehr wichtigen Brief, nämlich dem 2. Korintherbrief, wo so wunderbare Wahrheiten enthalten sind wie 2. Korinther 5, Vers 17, die neue Schöpfung, 2. Korinther 5, 21, die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, 2. Korinther 3, 17 und 18, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und so weiter. Dort hat er zwei ganze Kapitel reserviert dafür, um über eine Opfersammlung zu reden. Oh Paulus, wärst du doch geistlich geblieben. Aber wisst ihr was? Paulus ist geistlich geblieben, stets bei allem, was er sagte, bei den Dingen, wo er mal vielleicht nicht geistlich war, und solche Momente mag es durchaus gegeben haben, die haben nicht Eingang in die Schrift gefunden, davon kannst du ausgehen. Die Patzer von Paulus, einer davon wird erwähnt in der Apostelgeschichte, aber von einem anderen Autor über ihn. Aber Dinge, die Paulus womöglich einmal im Zorn sagte oder was auch immer, die haben sicher keinen Eingang in die Schrift gefunden. Denn Jakobus sagt, eines Menschen Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und deswegen kannst du sicher sein, dass alles, was wir in der Schrift finden, auch in den Briefen von Paulus, dass es vom Heiligen Geist inspiriert und abgesegnet ist zu unserem Nutzen. Paulus sagt also, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend zu sein. Das ist sein Wunsch. Er möchte, dass sie nicht nur geistlich reich sind, sondern dass sie jetzt, wo die Gnade sich konkret auswirken will, nämlich zugunsten der armen Gläubigen in Jerusalem, da möchte er, dass sie die Ärmel hochkrempeln, die Brieftaschen hervornehmen, die Sparschweine schlachten und sich beteiligen an etwas sehr Konkretem, an einem Werk der Gnade, könnte man sagen. Es ist interessant, wenn du die Begriffe Gnade und Werk im selben Atemzug nennst, dann hat das fast so etwas, was sich gegenseitig ausschließt. Auf einer bestimmten Ebene tut es das auch, aber auf einer anderen Ebene überhaupt nicht. Denn die Gnade wird und soll und muss Werke hervorbringen, sonst ist es keine echte Gnade. Wisst ihr, wir können uns hier vertun, mit geistlichen Übungen. Wir können die Supergeistlichen werden. Wir können hier nur so sprühen vor Visionen, vor Weissagungen, vor großartigen Worten, vor Hände auflegen. Wir können unter den Stühlen durchrollen. Wir können die Herrlichkeitswolke hereinrollen sehen und so weiter und so fort. Wenn wir in all diesen Dingen reich sind, aber dann, wenn jemand kommt und sagt, Leute, wir haben hier eine Not, eine konkrete Not in Jerusalem, die Gläubigen, sie werden unterdrückt, sie sind aus den Synagogen ausgeschlossen worden, sie werden nicht mehr von der Witwenspeisung berücksichtigt und so weiter und so fort. Wir haben eine Not, Leute. Und ihr seid die geistlichen Erben, könnte man sagen, von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Ihr seid ihre Nutznießer geworden. Deswegen sollte es nichts Großes für euch sein, sie an euren natürlichen Gütern Anteil haben zu lassen. Seid ihr bereit, das zu tun? Wenn eine solche Forderung kommt, dann sollten wir als die Geistlichen sagen, Halleluja, endlich kann meine Gnade auch mal noch konkreter werden. Endlich kann ich unter Beweis stellen, dass die Gnade in mir nicht nur geistliche Dinge hervorbringt, nicht nur geistlichen Reichtum sichert und manifestiert, sondern auch materiellen Reichtum weiter transportiert, verteilt, in die richtigen Kanäle fließen lässt. Seht ihr, wir sind Verwalter. Wir sind Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wie Petrus an einer Stelle sagt. Und eine Gnade Gottes, die wir verwalten sollen, ist die Gnade unseres Reichtums, die Gnade unseres Wohlstands, die Gnade unserer materiellen Güter, die wir haben. Nun lass uns hier den Zusammenhang mal ein bisschen aufrollen. 2. Korinther 8, die Verse 1 und 2. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Was für ein Vers. Und beachte, womit Paulus beginnt. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund. Oder anders gesagt, wir berichten euch, wir erzählen euch von der Gnade Gottes. Und was meint Paulus in diesem Zusammenhang mit der Gnade Gottes? Er meint die Tatsache, dass in den Gemeinden Mazedoniens die Gläubigen, obwohl sie sehr, 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 sehr arm waren, es sich nicht nehmen ließen, ebenfalls an diesem Gnadenwerk sich zu beteiligen. Und diese Bereitschaft, die weit über das normale und sogar vernünftige Maß hinaus vorhanden war, diese Bereitschaft nennt Paulus eine Gnade Gottes. Ihr Verlangen danach, sich zu beteiligen an einem guten Werk für notleidende Geschwister in Jerusalem, das war Gnade in Gottes Augen und es war auch Gnade in den Augen von Paulus. Beachte hier auch folgenden Zusammenhang. Hier wird bereits dieser Austausch eingeführt, angedeutet, der dann in 2. Korinther 8, Vers 9 so richtig zum Ausdruck kommt. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis, mit anderen Worten, trotzdem sie in Bedrängnis waren, ganz unmittelbar, weil sie zu wenig Geld hatten, haben sie sich bewährt. Der Überschwang ihrer Freude, das heißt, sie haben sich trotz allem die Freude nicht nehmen lassen. Und was für eine große Scheibe können wir uns hier abschneiden? Denn das Erste, was wir uns häufig nehmen lassen, ist unsere Freude. Wenn es uns mal ein bisschen nicht so gut geht, das Erste, was flöten geht, und das Erste, was wir allen zeigen, dass wir es nicht haben, ist die Freude. Und wehe, dann kommt jemand und möchte uns ermutigen, Freude zu haben. Siehst du denn nicht, wie es mir geht? Aber du beraubst dich selbst. Du beraubst dich selbst, denn die Freude ist das, was dich in dieser Situation oben hält, über Wasser hält, dich befähigt, den Kopf über Wasser zu halten. Dass bei großer Bewährung im Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut, was für ein Gegensatz. Überschwang der Freude und tiefe Armut. Als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Oder auf gut Deutsch gesagt, sie haben ihr letztes Hemd gegeben. Und zwar beinahe in einem unvernünftigen Sinne. Sie haben Paulus regelrecht bedrängt. Paulus, wir wollen mitmachen. Paulus, bitte verbiete uns nicht, an dieser Opfersammlung mitzumachen. Wir setzen alles in bare Münze um. Wir verflüssigen alles, was wir haben und auch, was wir nicht haben. Paulus muss sie zurückbuchstabieren lassen. Er sagt ihnen, die Gnade ist nach dem wohl angenehm und wohlgefällig, was sie hat, nicht nach dem, was sie nicht hat. Also hier eine kleine Warnung, bitte versuch niemals mehr zu geben, als du tatsächlich hast. Dort hört der Spaß auf. Aber so viel du hast, das kannst du geben. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 3 zu dem Lahmen an der schönen Pforte, was ich habe, das gebe ich dir. Und was er damals gerade dabei hatte, er hatte seine Brieftasche zu Hause liegen lassen, was er dabei hatte, war die Kraft des Auferstandenen zur Heilung und Wiederherstellung dieses Lahmen. Halleluja. Was er hatte, das gab er. Hätte er diese Kraft nicht gehabt, hätte er sie auch nicht geben können. Dann die Verse 3 und 4. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen, also mit anderen Worten, sind wirklich einige an die Grenze gegangen. Waren sie aus eigenem Antrieb willig? Aus eigenem Antrieb. Seht ihr, sie haben keinen Fundraiser gebraucht. Das ist so ein modernes Wort, das leider auch im Leib Christi Einzug gehalten hat. Fundraising. Wisst ihr, was das ist? Fundraising, das sind Leute, und ich habe solche Leute erlebt, die reisen eigens deswegen durch die Gemeinden und in der Weltgeschichte herum, haben meistens einen International Ministry oder arbeiten für einen solchen, um Gelder freizusetzen für ein bestimmtes Werk, für eine bestimmte Aufgabe, was es auch immer sein mag. Nun, ich weiß nicht, ob das wirklich der biblische Weg ist. Meiner Meinung nach, wenn jemand wirklich einen Auftrag hat und dafür Geld braucht, dann sollte er mindestens selber kommen und darüber reden. Und nicht den Gehasi schicken, wie man so schön sagt, und den sich zum Prügelknaben machen lassen, dafür, dass in seine Kassen dann Geld fließt. Aber das ist ein anderes Thema. Fundraising war in dieser Situation jedenfalls nicht nötig, sondern diese Leute waren mehr als bereit, sich zu beteiligen an der Opfersammlung für die Heiligen in Jerusalem. Wisst ihr, ich glaube, dass sie auch den Zusammenhang eben verstanden zwischen dem, was ihnen zugute gekommen war, durch die Linie der Juden und dem, was sie hatten. Sie verstanden diesen Zusammenhang. Sie wollten zum Teil ja nur allzu gerne so sein wie die Juden. Paulus schreibt an vielen Stellen im Galaterbrief, den wir gerade durchnehmen an den Mittwochgottesdiensten, dass das im übertriebenen Sinne nicht gut ist. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir uns erkenntlich zeigen können für die empfangene Gnade, nämlich dadurch, dass wir selbst Gnade wiedergeben in Form von Unterstützung für Notleidende und Bedürftige unter den Juden. Das ist auch heute noch möglich. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Beachte auch hier wieder, in welchem Zusammenhang der Begriff Gnade hier verwendet wird. Und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Wann hast du es zum letzten Mal als Gnade empfunden, nur schon deinen Zehnten geben zu können? Und hier ist nicht die Rede vom Zehnten, sondern hier ist die Rede von Opfern, die über den Zehnten hinausgegeben wurden. Diese Leute schickten nicht ihren Zehnten nach Jerusalem, sondern Opfergaben. Etwas über den Zehnten hinaus. Der Zehnte ist dazu da, die Ortsgemeinde aufzubauen, zu stärken und zu ermöglichen und zu finanzieren. Opfergaben sind da für alle möglichen anderen Belange im Königreich Gottes. Das ist die Ordnung. Wann hast du es zum letzten Mal als eine Gnade empfunden und dem womöglich auch Ausdruck gegeben, dass du deinen Zehnten in die Gemeinde bringen konntest? Wann konntest du zum letzten Mal mit Überzeugung zum Herrn sagen, Herr, ich bin dir so dankbar für diese Gnade, dass ich eine gute Gemeinde habe, wo ich meinen Zehnten hinbringen kann, wo ich weiß, er ist in guten Händen, Missionare werden unterstützt, Pastoren werden bezahlt, Infrastruktur für eine starke Ortsgemeinde wird gebaut, dein Reich wird gebaut, Herr. Danke. Ich betrachte es als eine Gnade, eine Gunst, diese Möglichkeit zu haben. Oh, es ist still geworden in dieser charismatischen Gemeinde. Aber wisst ihr, das sind die biblischen Realitäten. Ich rede hier nicht von den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen. Die kommen, glaube ich, heute Abend im Fernsehen, aber auch wieder ein anderes Thema. Wir reden ja hier nicht über das Fernsehprogramm, sondern über das Programm Gottes. Ihr müsst jetzt gar nicht anfangen zu diskutieren, was heute Abend geguckt wird. Ja, wir sind hier noch dran. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Das sind Prüfsteine. Das sind Indikatorverse, könnte man sagen, an denen wir unsere Einstellung, unsere Haltung in Bezug auf Geld überprüfen können. Vers 6, sodass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden. Es ist alles Gnade in diesem Zusammenhang. Jetzt schickt ihr den Titus und der sammelt die ganze Gnade ein und vollendet das ganze Gnadenwerk. Und bitte versteht das richtig, ich glaube nicht, dass Titus hier als Fundraiser fungierte. Sondern der Auftrag war schon vorher klar, alles was Titus tun sollte, war das Ganze zu sammeln und zu verwalten. Nicht aber auf die Pauke zu hauen für Paulus. Auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Merksatz für diesen Abschnitt: Lass die Gnade in dir zu einem Werk anwachsen. Dann der nächste Punkt. Kennst du die Gnade? Jetzt kommen wir zum Höhepunkt hier. Nämlich zu 2. Korinther 8, Vers 9. Im selben Zusammenhang, wir reden immer noch über die Opfersammlung an die Heiligen in Jerusalem. Paulus redet immer noch davon. 2. Korinther 8, Vers 9. Wenn er sagt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist ein Vers, der hat es theologisch in sich. Dieser Vers ist ein Strauchelstein, ein Stolperstein für viele, die nicht wahrhaben wollen, dass das Wort Gottes uns Wohlstand auch im materiellen Sinne zusagt. Wie willst du diesen Vers auslegen, wenn nicht buchstäblich? Natürlich hat es Elemente darin, die übertragen verstanden werden müssen, aber die Grundaussage ist wörtlich zu verstehen. Paulus sagt, denn ihr kennt die Gnade. Und beachte, in keinem anderen Vers im Neuen Testament wird über die Gnade Gottes gesagt, dass wir sie kennen, außer in diesem. Oder wo Paulus davon ausgeht, dass sie die Gnade kennen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten, er erinnert sie daran, was die Gnade und der Inbegriff der Gnade eigentlich ist. Was ist der Inbegriff der Gnade? Der Inbegriff der Gnade ist, dass Jesus Christus, da er reich war, um euretwillen arm wurde. Mit anderen Worten, einen Austausch vollzogen hat für uns. Das ist der Inbegriff der Gnade. Der Inbegriff der Gnade ist, dass jemand anderes seins hingegeben hat, damit du deins bekommen kannst. So kann man Gnade definieren. Und ist es nicht gewaltig, dass Paulus das ausgerechnet im Zusammenhang mit Finanzen sagt? Also er nimmt das praktisch als das Hauptbeispiel, als das greifbarste Beispiel für die Gnade Gottes. Dass Jesus Christus, da er reich war, um unseretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und die Begriffe, die Paulus hier verwendet, bedeuten wortwörtlich Überreichtum und Bettelarmut. So könnte man sie übersetzen. Ich gebe euch noch eine erweiterte Übersetzung hier. Denn ihr kennt das griechische Verb ginosko, versteht und begreift die Gnade, das griechische Wort charis, unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich, wohlhabend und vermögend war, oder eigentlich, da er reich, wohlhabend und vermögend seiend, um euretwillen arm wurde, ptocheio, bettelarm werden, damit ihr durch seine Armut, wörtlich Bettelarmut, überfließend reich würdet. Preis dem Herrn, der Inbegriff der Gnade, im Zusammenhang mit Finanzen. Nun, dieser Austausch, den Paulus hier anhand des Reichtums bzw. der Armut Jesu Christi beschreibt, finden wir in 2. Korinther 5, 21 in Bezug auf Sünde und Gerechtigkeit. Genau derselbe Zusammenhang, eine andere Seite davon. Den, der Sünde nicht kannte, das Negative, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er verlor also alles, was er hatte, damit wir durch ihn Gottes Gerechtigkeit würden in Christus Jesus. Sprich, das, was ihm verlustig ging, wurde uns zugesprochen. Und genau dasselbe gilt auch für materiellen Reichtum und Wohlstand. Anders können diese Worte hier nicht verstanden werden, weil der Zusammenhang ist eindeutig. Manche Ausleger sagen, ja, aber Paulus sagt das nur im übertragenen Sinne. Nun, damit behaupten sie, dass Paulus zwei Kapitel damit verbringt, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und ihnen dann einen geistlichen Segen zu versprechen. Wäre das nicht in hohem Maße unlauter und unehrenhaft? Seht ihr, wenn wir heute davon hören, dass manche Prediger den Leuten geistliche Segnungen versprechen, wenn sie ein entsprechendes Opfer geben, dann sagen wir Scharlatan. Aber von Paulus nehmen wir an, dass er genau das gemacht hat. Das ist absurd. Nein, wisst ihr, was Paulus hier tut? Paulus sagt, die Gnade ist so konkret, dass der reiche Christus, als er auf diese Erde kam, allen Reichtum ablegte und im Verhältnis zu dem, was er hatte im Himmel, mehr als arm wurde, bettelarm wurde. Wenn du Christus vergleichst, was er im Himmel hatte und was er auf der Erde hatte, dann musst du sagen, er war ein Bettler, als er hier auf der Erde war. Amen. Und Paulus sagt des Weiteren, dass er all das nur getan hat, damit der Reichtum, den er zurückließ, auf uns übergehen konnte. Das ist Gnade. Und genauso wie du diese Gnade angenommen hast in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes, solltest du diese Gnade annehmen in Bezug auf den Reichtum Gottes. Viele Leute weigern sich strikt, diese Quelle der Gnade anzuzapfen. Das ist für mich unverständlich, denn ich sage es euch ehrlich, für mich ist das der einzige Weg, zu Reichtum zu kommen. Das ist für mich der einzig mögliche Weg. Ich hätte nicht das Zeug dazu, auf dem Aktienmarkt als Broker oder als was auch immer erfolgreich zu sein. Ich hätte das Zeug nicht. Aber ich habe das Zeug dazu, die Gnade Gottes anzunehmen. Ich habe das Zeug dazu, einen solchen Vers wie 2. Korinther 8, Vers 9 zu nehmen, darauf zu pochen, darüber nachzusinnen, darauf zu beharren, dass mir gehört, was hier steht, und dann zu warten, bis diese Gnade sich manifestiert in meinem Leben. Das Zeug habe ich. Halleluja. Und egal, wozu du begabt bist, versteht ihr, es gibt manche, ich bin Gott dankbar für Stefan Kipfer, der auf einer Bank arbeitet und Weisheit hat in Bezug auf Finanzen und so weiter. Egal, womit Gott dich begabt hat, das ist der Weg, auf dem du reich werden kannst und reich werden sollst. Ist zu schön, um wahr zu sein, stimmt's? Aber genau so zu schön, um wahr zu sein, ist auch die Aussage, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ist auch zu schön, um wahr zu sein. Aber da gehst du davon aus, dass es wahr ist, stimmt's? Weil wenn das nicht wahr wäre, dann müsstest du heute Morgen nicht hier sitzen. Sondern dann könntest du zu Hause Däumchen drehen und das Frühprogramm oder den Frühschoppen genießen und denken, ja, nach mir die Sintflut. 2. Korinther 9, Vers 8. Lasst uns zu diesem nächsten wichtigen Vers noch kommen, der das Ganze zum Abschluss bringt. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Hier kommt das Ganze wieder auf eine allgemeinere Ebene, obwohl Paulus immer noch von Finanzen spricht. Er redet immer noch über diese Opfersammlung. Aber hier kehrt er wieder zurück auf eine allgemeinere Ebene und sagt, Gott aber vermag euch jede Gnade, mit anderen Worten nicht nur die finanzielle Gnade zu geben, sondern jede andere Gnade. Es wäre so einfach, wenn wir lernen würden, uns von der Gnade abhängig zu machen. Alles wäre so einfach. Siehst du, wir könnten uns viele theologische Debatten sparen mit Leuten, die Gegner sind des Wohlstandsevangeliums, wenn wir doch einfach uns auf den Nenner einigen könnten, in der Gnade ist alles enthalten. Und Gott wird uns jede Gnade überreichlich zuteil werden lassen. Jede Gnade. Wenn du Finanzen brauchst, dann ist es diese Gnade, die er dir gibt. Brauchst du Heilung, dann gibt er dir diese Gnade. Brauchst du Heilung für deine Beziehung, dann wird er dir diese Gnade geben. Etc., etc. Ich weiß nicht, wer von euch diese Fernsehwerbung kennt für ein Putzmittel namens Silit Bang. Da kommt zuerst eine Frau, die so nach herkömmlicher Methode putzt. Das heißt, sie hat einen ganzen Kübel voll mit verschiedensten Putzmitteln. Und dann geht sie so durch ihre Wohnung und sagt, da brauche ich da und da brauche ich da und da nehmen wir da und da reinige da ganz gut. Und dann kommt die Frau mit der Silit Bang Flasche. Ich brauche nur noch Silit Bang. Mit Silit Bang putze ich meine Badewanne, mein Lavabo, etc., etc. Silit Bang. Ich weiß nicht genau, ob das Produkt wirklich hält, was es verspricht. Und manchmal ist es schade, dass wir von der Welt und von der Werbung und von all diesen Dingen so abgestumpft sind, dass wenn wirklich mal jemand kommt, wie der Herr, und uns in seinem Wort ein Allheilmittel verspricht, dass wir dann erst einmal skeptisch sind und denken, ja, da kann ja gar nicht sein. Weil bisher für meine Seele bin ich zum Psychologen gegangen, für meinen Körper gehe ich zum Arzt, für mein Geld gehe ich zum Banker, etc., etc. Wir haben die verschiedensten Leute an der Hand, die verschiedensten Helfer an der Hand, dabei könnten wir alles in einem haben. Silit Bang. Oder, was ich eigentlich sagen wollte, Gnade. Gnade, Gnade, in der Gnade ist es drin, in der Gnade ist es alles drin. Und wenn die Gnade dir sagt, geh zum Arzt, geh zum Banker, geh dort und dahin, dann gehst du. Aber du fragst zuerst die Gnade, was du tun sollst. Du machst dich von der Gnade abhängig, denn sie ist überreichlich vorhanden. Lass uns den Vers noch einmal lesen, 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Genüge ist das griechische Wort Autarkeia. Und Autarkeia ist ein Wort, das wir auch in unserem Sprachgebrauch manchmal noch haben, nämlich Autarkie oder autark. Was bedeutet das? Autark bedeutet unabhängig von den Ressourcen anderer. Wir sind zum Beispiel in der Schweiz, wir sind nicht unabhängig, was die Ölreserven angeht. Da sind wir nicht autark. Wir sind aber, whatsoever, völlig autark, was den Vorrat an Käse anbelangt. Also, nehmen wir mal an, die Holländer und die Deutschen und die Franzosen und die Italiener und von mir aus auch noch die Österreicher würden den Käseexport oder Import in die Schweiz stoppen. Sie würden sagen, also diese Schweizer, die beliefern wir nicht mehr mit Käse, sollen sie selber sehen, wo sie bleiben. Wisst ihr, was die meisten von uns sagen würden? Wir würden uns einen ablachen und würden denken, ja, also euren Käse könnt ihr sowieso für euch behalten. Wir haben hier sowieso den besseren Käse. Wir haben Appenzeller, Emmentaler, Dreierzer, Bündner Bergkäse, Sprienz etc. etc. Wer will mit diesen Käsen mithalten? Soll der Edamer bleiben, wo er ist? In diesem Zusammenhang sind wir autark. Das heißt, wir sind nicht angewiesen auf den Import von anderen Leuten. Autarkeia bedeutet, Genüge zu haben, unabhängig zu sein von der Hilfe, von den Ressourcen anderer Leute. Und so weit will die Gnade uns kommen lassen. Die Gnade will dich dahin bringen, dass du nicht mit 40 oder 50 noch abhängig bist von deinen Eltern und darauf hoffst, dass sie zu Weihnachten wieder ein bisschen Geld rüberschieben. Wisst ihr, ich rede aus Erfahrung, ich habe lange so gelebt. Ich habe lange am Tropf meiner Eltern gehängt und gedacht, ja, wenn es irgendwie gar nicht mehr weitergeht, meine Eltern machen dann den Geldhahn schon wieder auf. Ich habe mir einiges habe ich so getan und habe so gelebt. Als ich 1992 für 5 Monate nach Israel ging, um dort meine Diplomarbeit zu absolvieren als Fotograf, habe ich mir ein Studiendarlehen aufgenommen. 10.000 Franken Studiendarlehen, sonst hätte ich das gar nicht machen können. Nun, als ich zurückkam, wusste ich, ich würde nicht als Fotograf arbeiten, sondern an eine Bibelschule gehen, mit anderen Worten, wieder kein eigenes Geld verdienen. Was tun? Wie sollte ich dieses Studiendarlehen jemals zurückzahlen? Nun, schließlich haben mir meine Eltern dann mitgeteilt, ja, wir übernehmen das Studiendarlehen. Aber weißt du was, das war eine ungesunde Abhängigkeit, die ich da hatte. Und Gott sei Dank für meine Frau, die dieser Abhängigkeit nachgeholfen hat, dass sie durchbrochen wird, indem sie mir sagte, wir können uns gerne befreuen, wir können uns gerne verloben, aber du suchst dir einen Job. Du suchst dir einen Job und verdienst dein eigenes Geld. Mit anderen Worten, du wirst autark von deinen Eltern. Das ist die Grundbedingung für Fortkommen im Leben. Preis dem Herrn. Der Zehnte, den du heute bringst, ist eine Gnade Gottes. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Es ist eine Gnade einerseits, dass du es tun kannst. Es ist eine Gnade, wenn du so willst, dass du es tun willst. Es ist aber auch ein Zeichen dessen, dass du dich auf die Gnade verlässt. Denn vielleicht bist du auch schon mal gekommen, hast deinen Zehnten gegeben und hast dabei gesagt, Gnade mir Gott. Denn eigentlich habe ich meine Möglichkeiten bereits überzogen. Nun, der Zehnte gehört sowieso dem Herrn. Also hast du eigentlich deine Möglichkeiten nicht überzogen, sondern du hast ihm nur gegeben, was ihm sowieso gehört. Aber manchmal kommt es uns so vor. In diesem Moment werfen wir uns dennoch auf die Gnade Gottes. Wir sagen damit, Halleluja, lieber Vater im Himmel, ich bringe dir, was dir gehört, im Glauben und im Vertrauen darauf, dass deine Gnade mich nicht im Stich lässt. Und das ist ein Bereich, wo du Gnade trainieren kannst. Möchtest du die Gnade Gottes möglichst konkret erfahren? Dann fang an, dir Übungsfelder zu schaffen, wo du auf Gnade angewiesen bist. Und wenn das für dich der finanzielle Bereich ist, dann lass das heute Morgen den Startpunkt sein dafür. Und wenn du bisher in einer Haltung des Zähneknirschens deinen Zehnten gegeben hast, dann sag heute Morgen zum Herrn, Herr, es ist deine Gnade, dass ich es tun kann und tun darf. Es ist deine Gnade und ich nehme es heute Morgen als Gnade an, nicht als Pflicht.